IT
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 zwei Optionen von sehr, sehr vielen. Ich kenne die genaue Menge nicht, die mir dort im Installationsprozess angeboten werden.
Netzwerkhausaufgaben muss ich machen, DNS-Hausaufgaben muss ich machen.
IT.
Keck.
Auf die Ohren.
Herzlich willkommen zu IT auf die Ohren, IT Tech auf die Ohren. Wir werden gleich darüber sprechen, warum das so ist. Mit dabei sind heute Oliver Aufderheide von der IOK und Marcel Bücker von HPE, so wie ich, Matthias Drücksen, wie immer mit dem Versuch, das zu verstehen, was die beiden Experten aus dem FF beherrschen. Moin, die Herren.
Schönen guten Morgen, Matthias.
Schönen guten Morgen, Matthias.
Warum IT Tech, Oliver?
Wir hatten in den letzten Folgen ein wenig den technologischen Schwerpunkt verloren, hatte ich den Eindruck. Die waren trotzdem interessant. Ich habe es mir selber auch angehört, war viel Content von meinen Kollegen. Aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen, ein bisschen in die Wurzeln des Podcasts zurückzugehen. Folge 1, 2, damals mit Michael Ettengruber. Und das Thema Technik, also die technologische Basis, wieder ein bisschen mehr nach vorne zu bringen.
Marcel Bücker ist bei uns, HPE. Oliver kennen die Hörer schon, dich kennen sie noch nicht.
Ja, ich bin bei HPE Storage Pre-Sales, also klassisch im technischen Bereich unterwegs und betreue die IOK und unterstütze da mit ganz vielen technologischen Themen. Und wir hatten dann irgendwann mal so ein kleines Biergespräch und dann kam die Idee auf, hey, wir haben ganz viele Themen, über die wir reden müssen.
Jetzt muss ich aber gerade korrigieren, das Bier war ein Wein.
Bei dir war es ein Wein, bei mir war es ein Bier, weil du ja leider kein Bier trinkst. Aber vielleicht kriegt ihr irgendwann dazu, mal mit mir ein Bier zu trinken.
Jetzt noch nicht. Jetzt seid ihr erstmal bei mir und es ist vormittags um 10. Also jetzt bleiben wir bei Wasser. Wir reden über Virtualisierung und klären erstmal die Essentials. Morpheus oder Morpheus oder Morpheus oder was auch immer.
Ich glaube, die richtige Aussprache ist Morpheus.
Wir können ja auch einfach ganz ehrlich sein. Wir haben heute Morgen auf unserer Terrasse gestanden, Marcel, Matthias und ich, und haben uns über dieses Thema unterhalten. Wie sprechen wir das aus? Und haben uns auch dazu entschlossen, genau das Thema mit reinzunehmen. Wir bleiben mal für die Runde, denke ich, beim Morpheus Data. Ich hänge eh so ein bisschen mehr an den US-amerikanischen Kollegen von Hewlett-Packard Enterprise. Und da ist es ganz klar Morpheus. Also wir bleiben bei Morpheus.
Oliver, nachdem wir geklärt haben, Morpheus, was machen die überhaupt? Was steckt dahinter? Nimm uns mal ein bisschen mit auf die Reise. Was müssen wir wissen?
Ich möchte das jetzt nicht überstrapazieren. Also Morpheus Data ist ein Unternehmen, welches sich seit 2015, glaube ich, auf Lösungen zum gesamtheitlichen Management von Infrastrukturplattformen spezialisiert hat. Das heißt, zentrales Management von Cloud, Azure, AWS etc. Workloads, als auch klassischen Workloads, zentral administriert, zentral orchestriert. Ich glaube, das beschreibt das, woher Morpheus Data kommt, und die waren da auch, glaube ich, und sind es immer noch sehr erfolgreich. HPE VME und vor allem der HPE VME Manager ist eigentlich das Morpheus Data Management in einer speziellen Version mit den Targets oder mit den Zielen VME und VMware Infrastrukturen parallel Management fähig zu machen.
Nicht nur das Format ist neu, IT Tech auf die Ohren, sondern wir wollen wirklich in die Tiefe gehen. Und wenn wir über Virtualisierung reden, was brennt euch dabei auf den Nägeln? Was sind die häufigsten Fragen, die ihr selber gestellt bekommt?
Ja, wir bewegen uns jetzt gerade in einer Zeit, wo es einen sogenannten Market Shift gibt, gefühlt. Viele unserer Kunden suchen nach Alternativen zu bestehenden Virtualisierungslösungen, zu bestehenden Hypervisern. Und der Markt ist unheimlich gesplittert oder zersplittert. Es gibt eine tolle Folie von einem Marktbegleiter von Hewlett-Packard Enterprise, den sage ich jetzt hier mal nicht. Und da hat sich dieser Hersteller mal die Mühe gemacht und hat sämtliche Virtualisierungslösungen, die weltweit verfügbar sind, auf einen PowerPoint DIN A4 Slide gebracht. Und ich muss ganz ehrlich sein, gut 70% davon habe ich noch nie gehört. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass es momentan wirklich einen sehr zersplitterten Markt gibt. Es gibt nicht wirklich viele Platzhirsche, die weltweit unterwegs sind. Das Thema ist sehr, sehr lokalisiert. Das heißt, der südamerikanische Raum benutzt momentan Alternativen, die hier in Europa völlig unbekannt sind. Hewlett-Packard Enterprise hat jetzt ein Produkt im Portfolio seit, Marcel?
Offiziell angekündigt im November 2024.
Ja. Ja.
In den ersten Versionen.
Wobei HPE da momentan ganz gewaltige Schritte macht. Das heißt, durch Entwicklung im Virtualisierungsmarkt weltweit hat man erkannt, dass es dort ja Optionen gibt, ein Produkt wirklich dahin zu platzieren, wo es momentan oder wo es hin auf den Weg ist, und investiert gefühlt unfassbar viel Energie, Geld in dieses Vorantreiben dieser neuen Virtualisierungslösung von HPE.
Marcel, was sind diese Schritte? Was habt ihr bislang gemacht? Warum seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Es gibt ja auch genügend Stimmen, die sagen, ja, Virtualisierung kommt, das ist ein Hut von gestern.
Ja, aber ja, die letzten 20 Jahre gab es ja schon viele Entwicklungen in der Virtualisierung. Und durch den Zukauf von Morpheus Data, die wir 24 akquiriert haben, die hatten schon ein Produkt oder hatten sich schon auf den Weg gemacht, in ihre Lösung eine Virtualisierungsplattform zu integrieren, weil die es brauchten. Und in dem Moment, wo Morpheus Data dann zu uns gekommen ist, hat HPE sich entschieden, daraus ein Rebranding zu machen und ein Produkt auf den Markt zu bringen und anzukündigen, um das Ganze voranzutreiben.
Ihr habt die gekauft. Wo geht die Reise jetzt hin? Was sind so die ersten Schritte? Rebranding haben wir schon gehört. Aber was habe ich als Kunde davon?
Also wir können mit dem Produkt ein Segment adressieren beziehungsweise Kunden bedienen mit der Basis, die man vielleicht bei anderen Wettbewerbern nicht mehr so gut bekommt und beziehungsweise auch nicht zu den Preisen bekommt, die man so im kleinen und im Mittelstand überhaupt aufwenden kann, um eine Virtualisierungslösung einzuführen. Und wir haben es geschafft, da ein Produkt auf den Markt zu bringen mit den Features, die ein klassischer Administrator braucht für seine Virtualisierungsplattform.
Nenn mal die Features.
Was braucht man denn so klassisch? Ja, man braucht in der Virtualisierungsplattform das Erstellen von Virtual Maschinen, das Verschieben von Virtual Maschinen, das Storage wie Motion, gehen wir gleich nachher noch
Ja,
mal ein bisschen drauf ein auf
vor
die
allen Dingen
Themen.
live, ne? Also das ist so ein Basisfeature, was natürlich zur Verfügung stehen muss und was auch stabil sein muss. Also das sogenannte VM-Live-Migration, virtuelle Maschinen während der Laufzeit zwischen Virtualisierungshosts migrieren. Das gleiche gilt für Storage Migration. Das heißt, im laufenden Betrieb zwischen verschiedenen Storage Tiers virtuelle Maschinen zu migrieren. High Availability ist, glaube ich, ein absolutes Kernfeature. Ne, das in meinem Cluster fällt ein Virtualisierungshost aus und die Lösung sorgt dafür, dass die virtuellen Maschinen auf einem anderen Host automatisch neu gestartet werden. Distributed Workload Placement, Marcel. Ich glaube, da könnte man auch noch mal ein, zwei Worte drüber verlieren, weil das ist etwas, was bei anderen Herstellern, den, ich sage mal, kostenintensiveren Releases oder Versionen vorbehalten ist.
Ja, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, da ein automatisiertes Load Balancing zu haben und dass man wirklich, wenn man beispielsweise mal drei, vier Server in einem Cluster hat, dass man sicher ist, okay, die werden alle zu ziemlich nah gleichen Auslastungsständen benutzt und das regelt das System automatisch. Ja, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ansonsten macht man das halt manuell. So, wenn man so ein Feature nicht hat. Also ich bin davon überzeugt, unser Produkt hat 90% aller Features, die ich brauche, um eine Virtualisierungsplattform solide, robust, stabil zu betreiben, mit den Features, die ein Administrator wirklich braucht. So.
Das war der Werbeblock, 90%. Wenn du zum Kunden kommst, Oliver, wenn du zum Kunden kommst, sagst du, diese 90% sind da, das reicht für mich, das reicht für die Anwendungsfälle, ihr habt einen relativ großen Kundenkreis, das reicht für die?
Ich würde sogar sagen, dass APE, VME die Anforderungen von einigen, wenn nicht sogar fast allen Kunden übererfüllt. Denn andere Hersteller haben oft ein Feature-Set, das an bestimmte Versionen gebunden ist, also an bestimmte Klassifikationen des Produktes. Desto höher die Version oder desto höher die Klassifikation, desto teurer. Und gerade im Mittelstand und im gehobenen Mittelstand sind meistens die Entry-Level-Versionen im Einsatz. Das ist bis heute so, auch in unserer Kundschaft. Und viele der Features von VMI, die HPE immer mitbringt, es gibt nur ein Produkt mit einem Feature-Set, sind bisher den Kunden vorbehalten gewesen. Zum Beispiel das Thema Distributed Workload Placement, was Marcel vorhin ansprach, bringen wir mit in der Basisversion, beziehungsweise in der VME-Version, die es gibt. Es gibt nur eine. Und Von daher übererfüllen wir wahrscheinlich die Anforderungen von vielen Kunden mit WMI.
Marcel, dann könnt ihr euch doch jetzt zurücklehnen. Hey, wir haben ein geiles Produkt, Oliver ist auch zufrieden. Wir machen jetzt Feierabend und trinken das angesprochene Bier. Machen wir aber nicht.
Nein, also zurücklehnen kann man sich in der IT-Entwicklung, konnte man eigentlich noch nie, weil das Rad in der IT dreht sich so schnell. Und es ist natürlich ein Produkt, was jetzt gerade wächst mit den Anforderungen, die wir in unserer Kundschaft sehen, aus Feedbacks von Partnern, aus Erfahrungen, aus Installationen, die wir gemacht haben, aus Demo-Installationen, aus Tests. Da kommt noch eine ganze Menge an Ideen und auch eine ganze Menge an Feedbacks. Okay, hier müssen wir nochmal Schalter drehen, da müssen wir nochmal Schalter drehen, hier müssen wir was verbessern. Also mit Zurücklehnen hat das noch lange nichts zu tun. Also das werden wir auf Dauer nicht können.
Du hast vorhin schon den Werbeblock angeteased. Aber jetzt nochmal zu sagen, wir haben das und das in der Pipeline, was uns wirklich von anderen unterscheidet, wo Oliver dann auch zu seinen Kunden gehen kann und sagen, hey, guck mal, wir haben das.
Ich weiß, wie oft wir miteinander telefoniert haben und auch mal diskutiert haben, okay, wo stehen wir da, wie läuft das Ganze mit der Installation, da ist noch was, hier ist noch was, in Version 8.0.8 unseres Hypervisors haben wir dann sozusagen Universal Installer. Mounte mir dort einen ISO und dann kann ich eine Installation durchführen mit Angabe von IP-Adressen und dann kriege ich das Ganze relativ simpel an den Start. Das war in den ersten Versionen nicht so. Also wir hatten eine Dokumentation, man konnte das Ganze mit Paketen nachinstallieren, aber das Installationsprozedere war jetzt noch nicht entspannt. Das heißt, man musste auch eine ganze Menge wissen, um das Ganze an den Start zu bringen.
Das habe ich alles in den Blogs gelesen. Da haben Leute graue Haare gekriegt und hilf mir und so weiter.
Ja, aber das wird von Version zu Version besser. Also ich persönlich muss sagen, ich bin im Status mit Version 8.0.8. Seitdem ist die Installation viel entspannter geworden und sehr viele Leute kommen damit zurecht. Jetzt muss man auch sagen, was haben wir denn da am Markt erlebt? Viele Administratoren bei Kunden und auch bei Partnern haben jetzt eine lange Historie mit anderen Produkten. Sich an ein neues Produkt zu gewöhnen, ist nie einfach. Das ist auch mir nicht leicht gefallen.
Never change a running system.
Also gerade so dieses intuitive Klicken und intuitive Tun. Ja, auch wenn man weiß, was man da tut, auch wenn man weiß, was muss man als nächstes tun. Wenn man das lange gewohnt ist, dann hat man so gewisse Automatismen und klickt hierhin und klickt dahin. Und im Prinzip ist das nicht besser oder schlechter, es ist halt anders. So, und deswegen braucht man ein bisschen länger, um da reinzufinden, aber das wird mit Version zu Version besser.
Jetzt muss man allerdings auch sagen, dass andere Hersteller 20 Jahre Zeit hatten. 20 Jahre Zeit hatten, zum Beispiel einen wirklich mittlerweile absolut perfekten Installationsmechanismus zu entwickeln. Da sind, ich sage mal, mittlerweile die Optionen schon so angeordnet, dass das oben steht, was ich zu 99% brauche. Und eigentlich entere ich ja solche Installationen von anderen Herstellern nur noch durch. Das sind 20 Jahre Entwicklungsvorsprung. Wenn ich mir anschaue, wo HPE mit VME jetzt steht, nach nur etwas über 2 Jahren, dann sind die da extrem weit. Und wenn ich jetzt noch 18 Jahre oben drauf rechnen würde, können die am Ende nur besser sein.
Ich merke schon, ihr seid euch so einig. Marcel freut sich sehr, ihr könnt nur besser sein. Warum?
Wir sind uns oft nicht einig, aber in IT-Themen sind wir uns meistens einig.
Ich frage jetzt nicht nach, wo ihr euch nicht einig seid.
Also beispielsweise bei dem Bier und dem Wein. Ja. Also da sind wir uns definitiv nicht einig.
Ihr seid also bei der Installationsroutine in 2 Jahren weiter als andere, wenn ich Oliver richtig verstehe.
Ja, weiter als andere, also im Bezug auf die 20 Jahre rückwärts sind wir sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit gekommen. Und man kann auch intern spüren. Also dieser Drive, den wir da entwickeln, der ist wirklich fühlbar. Der ist wirklich fühlbar und da geht sehr viel Energie rein. HPE hat ein riesengroßes Portfolio und wenn ich mal schaue in meinem täglichen To-Do, wie oft fällt welches Produkt in irgendwelchen Gesprächen, dann ist das eines der Top-Themen, die wir aktuell als Hersteller haben.
Das heißt, das VMI ist schon richtig, richtig tief drin bei euch im Ökosystem von HPE.
Ja, genau. Also das ist ein strategisches Produkt, ja.
Und es ist nicht nur ein strategisches Produkt. Ich höre manchmal von Kunden, Marcel, da müssen wir jetzt mal ehrlich sein, also auch eine Hewlett-Packard Enterprise, vielleicht schneiden wir das nachher raus, müssen wir mal schauen.
Hat, hier wird nichts geschnitten.
Hat Produkte gelauncht und gepusht in den letzten 20 Jahren, die dann nach 2, 3 Jahren wieder vom Markt genommen wurden. Und wir haben Kunden, die kennen das und die haben das vielleicht einmal miterlebt. Und ich muss mir jetzt oft anhören, ja, was ist denn, wenn VMI nicht erfolgreich wird auf dem weltweiten Markt, dann nimmt HPE das Ganze ja wahrscheinlich wieder einfach aus dem Produktportfolio raus und dann stehen wir hier. Das wird wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren, denn HPE hat VMI auch mit ins Portfolio aufgenommen, um einen eigenen Hypervisor im Portfolio zu haben für eigene Produkte. Ich vertreibe einen Hypervisor als Hersteller Hewlett-Packard Enterprise, eine Virtualisierungslösung, sondern ich benötige dieses Produkt auch, um andere Produkte in meinem Portfolio auf eine neue Plattform zu bringen.
Ja, klar. Also wir haben ja auch Produkte, Appliances beispielsweise. Jetzt sind wir beide kommen aus dem Storage-Bereich und aus dem Datacenter-Bereich. Wenn ich mir da anschaue, für unsere Storage-Systeme haben wir auch Disconnected Appliances, wo wir gewisse Features out of the box von uns einem Kunden zur Verfügung stellen und bei ihm ins Rack schrauben. So, da als Plattform läuft natürlich auch VMI. So, wir brauchen dieses Produkt auch selber für unser Portfolio und um unser Portfolio rund zu machen. So, das ist ein guter Indikator dafür, dass wir dieses Produkt nicht morgen am Tag wieder einstellen werden.
Also die Unterstützung ist richtig breit.
Ja, natürlich. Als große Company muss man natürlich auch einen breiten Markt adressieren.
Ja, das seht ihr so. Aber wir haben ja schon über Beispiele gesprochen, dass es auch anders sein kann. Und wenn wir noch ein paar Firmen nennen würden, würden uns garantiert noch mehr Beispiele einfallen, wo am Ende der Kunde im Regen steht, weil das Produkt halt nicht mehr da ist.
Die Gefahr sehe ich bei VMI nicht.
Ich denke, ein schönes Beispiel ist das Thema Third-Party-Support. Nehmen wir das klassische Beispiel Backup. Ich habe ja vorhin erzählt von dieser Folie, auf dem 30, 40 Hypervisor abgebildet waren, namentlich, von denen ich, wie gesagt, die meisten gar nicht kannte, die Key-Anbieter von Backup-Lösungen im Markt zum Beispiel, Veeam oder auch Commvault, tun sich natürlich schwer damit, Unterstützung zu integrieren in ihre Produkte für Produkte, die im Virtualisierungsumfeld kleine, einprozentige Marktanteile haben, wenn überhaupt. Und da sehen wir jetzt schon eine ganz, ganz interessante Entwicklung, was HPE, VME betrifft. Wir haben eine Unterstützung bereits durch Commvault, ich glaube auch schon seit einiger Zeit. Ja. Und jetzt, wo wir hier miteinander sprechen, ist meines Wissens auch die Veeam-Unterstützung GA angekündigt, also General Availability angekündigt, ich meine für Anfang März.
Ja, ich meine sowas von um den 9. gelesen zu haben, 9. März gelesen zu haben, ist natürlich auch ein starkes Commitment der Backup-Software-Vendoren.
Daran merkt man eben, dass die das auch auf dem sprichwörtlichen Radar haben und diesem Produkt, was die weltweite Relevanz betrifft, doch einiges zutrauen.
HPE Qualification Metrics. Was muss ich darunter verstehen? Wie hilft mir das als Admin?
Ja, also generell ist es ja so, wenn man eine Software einsetzt, dann sollte man validierte Hardware-Komponenten benutzen, damit, wenn dort ein Fehler entsteht und man braucht Support, wir dem Kunden auch helfen können. So. In den ersten Gesprächen, die ich auch mit Kunden, mit frühen Kunden und früh in der Phase auch im letzten Jahr schon geführt habe, war natürlich immer die Sorge, okay, jetzt macht HPE da mit VMI ihre eigene Strategie. Ich habe aber noch dieses Produkt von einem anderen Hersteller, dieses Produkt von dem Hersteller. Ich habe kein voll homogenes HPE-Hardware-Equipment in meinem Dataset.
Ich glaube, Marcel, wir können hier durchaus ein paar Hardwarehersteller können wir nennen. Das tut ihr ja in eurer Qualification Matrix auch. Also sag mal ein bisschen konkret, das fällt dir wahrscheinlich schwerer als mir. Es wäre ja vielleicht denkbar, dass der ein oder andere Kunde neben seinen HPE ProLines noch zwei alte Dell PowerEdge Server in seinem Rack hat. Vielleicht hat der Kunde auch zwei Pure Flash Arrays der Serien X oder der Serien C in seinem Rack. Und dann stellt er sich vielleicht die Frage, wie verhält sich denn HPE VME als Hypervisor mit diesen Produkten? Und das wäre dann der Schritt HPE Qualification Matrix.
Genau. Also wir haben eine große Matrix online in unserem Supportportal, wo man ganz klar sehen kann, okay, diese Hardware unterstützen wir jetzt schon geben auch Support, wenn dort Probleme entstehen. Nicht für die Hardware des anderen Vendoren, aber natürlich für unsere Softwareanbindung und unsere Softwareinstallation. Und wir gehen sogar so weit, dass wir ein Programm haben, wenn wir jetzt aufgrund der Zeit, aufgrund der Entwicklungsgeschwindigkeit noch keinen Use Case hatten mit einer bestimmten Hardware und die steht nicht auf der Liste, dann können wir dem Kunden auch die Angst nehmen, weil wir haben einen Self-Validation-Prozess. Das kann man gut mit Partner-Interaktion machen, kann man aber auch als Kunde selber tun. Man kann mit uns sprechen, da gibt es einen ordentlichen, einen offiziellen Prozess zu. Und man kann selber validieren, ist meine Hardware denn kompatibel? Und dann muss man ein paar Dinge liefern, Logfiles liefern, das muss störungsfrei laufen. Und dann guckt sich das jemand an und dann können wir das in eine sozusagen supportete, in Anführungsstrichen, Konstellation freigeben. Ja, also
Höre mit Interesse, da ist jemand an der anderen Seite der Leitung.
Wir haben die Möglichkeit, solche Prozesse voranzutreiben und auch keinen Kunden im Regen stehen zu lassen, der jetzt in irgendeiner Weise nicht die Hardware-Konstellation hat, die bei uns gerade öffentlich einsehbar freigegeben ist.
Dann haben wir geklärt, Hardware, ich komme mit meiner Hardware hin, weiß ich jetzt als Admin. Wie weiter?
Wir selber als Systemhaus und HPE-Partner waren überrascht, wie schnell und wie früh HPE Drittanbieter-Hardware, eben andere Hersteller, mit in diese Qualification-Matrix aufgenommen hat. Und wir verstehen das als ganz, ganz klares politisches Signal an potenzielle VME-Anwender und Kunden, dass dort keine Vorbehalte existieren sollen hinsichtlich Vendor-Login. Dass irgendwo eine besondere Verbindung zwischen HPE, VME Hypervisor und HPE Hardware besteht. Und vielleicht darf man diese Anekdote erzählen. Es gab Produkte von HPE, die waren noch nicht supported. Da waren es schon zum Beispiel Speicherarrays von anderen Herstellern und Server von anderen.
Ich höre die ganze Zeit nur Positives.
Ich habe versucht, ein bisschen kritischer zu sein.
Du musst ja dein Produkt nicht schlecht reden.
Nein. Aber natürlich haben wir Herausforderungen. Ja, wir haben Herausforderungen gehabt in der Installation. Hatte ich ja beschrieben am Anfang, bis wir unseren Universal Installer, wie du gelesen hast in den Blogs, diese Feedbacks bekommen wir natürlich auch. Und das ist natürlich schwierig, wenn man dann nicht leg einen ISO ein, weiter, fertig, Stelleninstallationsprogramm habe, sondern selber ein bisschen Hand anlegen und administrativ tätig sein muss während so einer Installation. Das war herausfordernd. Und ja, da hat auch am Anfang hier und da mal was gehakt und wir mussten sehr zügig Know-how in den Markt bringen. Ja, also das sind Herausforderungen, die uns gerade begegnen. Das bedeutet ja aber nicht, dass das Produkt nicht funktional ist und nicht funktioniert und nicht hochperformant funktioniert mit den Features, die wir haben, sondern einfach, dass wir einen Prozess haben, in dem das Produkt wachsen muss und wie soll man das beschreiben, ein bisschen robuster in der Installationsroutine werden muss. So, das ist zum Beispiel eine Challenge. Ne? Also wir wollen ja nicht nur über Positives reden, weil Herausforderungen hatten viele. Oliver, ich weiß, ich war dabei, du auch. Das ist aber ein ganz normaler Prozess.
Wir hatten früher eine manuelle Installation mit Ubuntu, mit Patches, Konsolen, Management, Deployment, alles war schwierig. Haben wir hinter uns gebracht und sagen jetzt, wir machen das. Oliver, du bist der Macher. Jetzt wie weiter? Wir planen.
Marcel und ich haben das in der Vorbereitung mal zusammengefasst unter dem Begriff Cluster Design und Shared Storage. Planung ist alles. Dazu gehört natürlich auch das Thema Netzwerkarchitektur. Und wenn ich jetzt VMI installiere, stellt sich natürlich erstmal die Frage, wo bekomme ich das Zeug überhaupt her? Marcel, ich möchte VMI mir anschauen als qualifizierter Administrator und möchte mir mal selber einen Eindruck machen. Wo bekomme ich jetzt die Software her?
Bei uns im Software Center kann man das runterladen, die Software. Man kann sich registrieren für eine 30-Tage Trial-Version und kann das Produkt einfach testen.
Welche Version wäre das zurzeit?
Die jetzt? Also Stand heute, jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, Version 8.1.0.
Jetzt habe ich die Software runtergeladen. Ich brauche doch mit Sicherheit auch eine Lizenz, Marcel. Ich kann doch nicht.
Ja, die bekomme ich dann. Also diese 30
Für 30 Tage.
Die 30 Tage bekomme ich, ja.
Waren das nicht mal 60?
Das waren mal 60, aktuell sind es 30.
Okay. Alles wird besser, aber nichts wird gut.
Wenn ich dieses Produkt angehe, wir haben ein paar Empfehlungen dazu, die kann man bei uns auch nachlesen. Wir haben ein paar Schaubilder dazu, wie man sein Netzwerk plant, ein paar Möglichkeiten, Netzwerkanbindungen zu machen, wie mache ich mein Design. Planung ist alles. Also das war mit allen Produkten in der Virtualisierung schon so und ist bei uns natürlich auch so. Man muss sich erstmal Gedanken machen, wie mache ich meine Netzwerkanbindung.
Gutes Beispiel. Also Cluster Design, Shared Storage und genau. Diese ganzen Geschichten.
Das brauche ich alles.
Da bietet uns tatsächlich HPE VME mehr Optionen als so manch anderes Produkt. Das heißt, ich kann einfach während des Installationsprozesses aus viel mehr Optionen auswählen, als ich das vielleicht von anderen Produkten kenne. Erfordert auch, dass ich mir ein bisschen mehr Gedanken mache und es erfordert vielleicht auch, dass ich mich im Vorfeld mal mit jemand abstimme, der bereits Produkterfahrung hat. Denn bei jedem Produkt gibt es Optionen über Optionen und einige haben sich in der Praxis als sehr, sehr gut erwiesen, als sehr, sehr funktional, als sehr, sehr stabil. Und ich bin da ganz ehrlich, es gibt auch Optionen, die ich heute nicht mehr wählen würde, weil ich damit im laufenden Betrieb, im Setup schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Oliver, du kriegst ganz viele Anrufe.
Ich würde mich sehr, sehr freuen, ne? Und dann könnte ich halt an der Stelle gleich, was das Thema Netzwerkarchitektur betrifft, dazu raten, von den verfügbaren Optionen entweder XOR zu nutzen. Das ist eine Basistechnologie für die redundante Anbindung eines HPE VME Hypervisors an meine Netzwerkinfrastruktur.
Aber da bist du schon für mich jetzt gerade so einen Schritt zu weit. Oder?
Okay.
Also was mache ich denn als erstes? Als erstes mache ich mir Gedanken darüber, wie viel Bandbreite brauche ich denn an meinem Hypervisor? Wie viel Bandbreite brauche ich denn pro Server? Welche verschiedenen Netze brauche ich? Brauche ich ein Storage Network, weil ich sage, ich möchte gerne über mein Ethernet auch eine iSCSI-Anbindung machen.
Oder NFS.
Oder NFS-Anbindung machen. Damit fange ich an. Ne? Möchte ich physikalisch mein Management-Netzwerk von meinem Compute-Netzwerk trennen? Möchte ich das Ganze auf einem Schnittstellenbündel, LACP oder XOR, wie du gerade angesprochen hast, unterteilen? Oder möchte ich das bündeln dort? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Und dann muss ich mir Gedanken machen, über was für eine Switch-Infrastruktur habe ich denn da? Wir beispielsweise haben eine ganz klare Empfehlung, wenn ich die Möglichkeit habe, LACP zu machen und die Switche das zulassen, dann empfehlen wir das auch zu tun.
Gehe ich zu 100% mit aus der bisherigen Erfahrung mit HPE VME oder HPE VME. LACP ist auf jeden Fall das Protokoll der Wahl, wenn es um die redundante Anbindung, das sogenannte Bonding von Netzwerkadaptern gibt. Wenn meine Ethernet-Infrastruktur, meine Switches das technologisch nicht hergeben, empfehlen wir XOR. Das ist im Endeffekt wie LACP, aber ein klein bisschen dümmer. Und das funktioniert dafür aber mit...
Das hast du sehr flach ausgedrückt. Also wenn ich das sagen würde, würden mich meine Networking-Kollegen wahrscheinlich dafür steinigen.
Wir wollen jetzt ja auch nicht ganz, ganz, ganz tief einsteigen. Aber ich glaube, das ist so ganz gut erklärt. Und das funktioniert halt mit jeder Art von Netzwerkinfrastruktur. Ich muss auf meinen Netzwerkkomponenten nichts konfigurieren. Und das Load Balancing übernimmt HPE VME für mich, beziehungsweise dieser XOR-Standard.
Bis hierhin kann ich euch folgen, Jungs. Ja, aber der Teufel steckt im Detail.
Matthias, das ist genau das, was wir sagen wollen. Dass diese beiden Optionen, LACP, Link Aggregation Core Protocol oder XOR, das sind zwei Optionen von Marcel, sehr, sehr vielen. Ich kenne die genaue Menge nicht, die mir dort im Installationsprozess angeboten werden. Und unsere Erfahrung hat halt gezeigt, dass das die beiden Optionen der Wahl sind, die sich am besten eignen für den Betrieb von HPE VME. Und ich will nicht sagen, dass die anderen Funktionalitäten nicht funktionieren, aber das wären unsere Favoriten, wenn wir es einsetzen würden. Und das meine ich mit der Erfahrung, die wir mit reinbringen, die wir bereits mit diesem Produkt sammeln konnten.
Das sind eure Erfahrungen, die basieren einfach darauf, dass ihr schon eine ganze Reihe von Installationen damit gemacht habt.
Das, was wir offiziell empfehlen in der aktuellen Version, die wir gerade haben, ist das Mittel der Wahl, das so zu tun. Ja.
Genau. Und das nächste, was wir festgestellt haben, ist, wie viele, viele andere Produkte auch, ist HPE VME sehr, sehr DNS-lastig. Das heißt, zu einer vernünftigen Vorbereitung gehört ein vernünftiges Setup im Bereich DNS, Domain Name System. Und alle Hostnamen, die ich später vergebe, mit ihren entsprechenden IP-Adressen, sollten vorher im DNS eingepflegt werden. damit wir später für alles eine saubere DNS-Namensauflösung garantieren können. Ohne das wird es schwierig.
Guter Punkt. DNS, wir arbeiten beispielsweise in der Kommunikation zwischen dem HVM, also zwischen dem Virtualisierungshost und unserem VMI-Manager, arbeiten wir mit DNS-Namen. Wenn das DNS nicht sauber ist und ich habe dort irgendwo irgendeine Kommunikation nicht vorgedacht und konfiguriert, dann werde ich da Probleme bekommen. Dann kann er irgendwas.
Also Hausaufgaben muss ich machen.
Ja, natürlich. Also Netzwerkhausaufgaben muss ich machen, DNS-Hausaufgaben muss ich machen. Das meinte ich damit, mit Planung ist alles. Also ich habe jetzt auch festgestellt, mal eben schnell im Home Lab, mal eben schnell durchinstallieren und gucken, hier nochmal ins Log gucken, da nochmal ins Log gucken. Selbst da musste ich mir dann mal kurz Gedanken machen, weil ich gescheitert bin und gesagt habe, okay, fangen wir nochmal kurz von vorne an, planen das durch und dann klappt's auch.
Wie lange muss ich einfach einplanen für mich, um zu sagen, hey, so die Schritte, die Oliver und Marcel beschrieben haben, bis ich die sauber durchgeführt habe, wie viel Zeit brauche ich?
Das kommt darauf an. Also wenn ich einfach lostrabe, so wie Marcel das vorhin beschrieben hat, und ein paar Best Practices nicht berücksichtige, dann kann ich mich damit auch Tage beschäftigen. Wenn ich allerdings mich vorher damit auseinandergesetzt habe, mal vielleicht mit jemandem gesprochen habe, der sich damit auskennt. Ich habe zum Beispiel auch Kollegen bei mir in meinem direkten Team, die da unheimlich fit sind. Schönen Gruß an die beiden Mikes und an Alex an dieser Stelle. Dann kann man das in einer halben Stunde, 25 Minuten komplett durchinstallieren pro Host, würde ich vorschlagen. Ja, das könnte.
Ja, das kommt natürlich immer ganz darauf an, wie performant die Hardware ist, die man benutzt, wie bei jedem Softwareprodukt auch. Und wirklich, also wenn man das gut vorbereitet hat, dann ist die Installation auch simpel und man läuft auf keine Probleme. Dann hat man das relativ schnell so, dass man anfangen kann, sich auch mal mit einer grafischen Oberfläche zu beschäftigen.
Genau, das sind. Ja, aber man hat ja diesen Podcast gehört. Das ist ja noch eine halbe Stunde und top.
Da sind eben diese Kleinigkeiten. Ich kann mal ein Beispiel nennen, dann nochmal als Praxistipp für die Zuhörer. Ich habe einen Kollegen, der hat am Anfang die Bonds, jetzt, was ist ein Bond? Das logische Konstrukt, was ich aus Netzwerkkarten bilde, also das Zusammenfassen von mehreren physikalischen Netzwerkinterfaces zu einer logischen Netzwerkkarte, eben mit den genannten Technologien LACP oder XOR, die bekommen nachher einen Namen. Und das Installationsprogramm schlägt mir dort Namen vor, typischerweise Bond 0, Bond 1, Bond 2. Ein Kollege von mir ist auf die Idee gekommen, diese Bonds umzubenennen. Und die Installationsroutine bietet mir das auch an. Fein säuberlich in einen Bond, der wurde genannt, glaube ich, Management. Ein anderer Bond wurde genannt Compute. Tipp in der Praxis, momentan in dem Releases vor der 8.1.0, denn die 8.1.0 haben wir uns noch nicht angeschaut, empfehlen wir die Bonds nicht umzubenennen, denn das gibt Probleme.
Man muss es nur wissen. Also ich würde es auch umbenennen, weil es ist einfach naheliegend zu sagen, wenn alle Bond heißen, dann hast du irgendwann hinten mit den Zahlen kommst du durcheinander. Wenn da steht Management und so weiter, ist es für mich eindeutiger.
Das ist korrekt.
So, wir haben jetzt diesen wunderbaren HVM-Host. Und jetzt?
HPE-VM Enter. Es ist das Kommando, um bei uns den Manager selbst, der das Ganze als Manager nachher verwaltet, durchzuinstallieren. Das ist auch eine virtuelle Maschine.
Das ist im typischen Fall die erste virtuelle Maschine und die soll und darf auch nur auf einem dieser Hosts laufen. Das heißt, bitte in der Praxis nicht hergehen, auch das haben Kunden von uns schon versucht, weil sie sich nicht genug mit der grundlegenden Technologie auseinandergesetzt haben. Das haben die auf allen drei Hosts gemacht und da habe ich im Prinzip nachher drei Cluster mit einem Node, das ist nicht das Ziel. Also HPE-VM, der Manager, der HPE-VM-Manager, der wird auf einem der HVM-Hosts installiert. Wie Marcel vorhin schon sagte, nachdem das Setup abgeschlossen ist, mit dem Befehl HPE-VM und der Enter-Taste.
Und jetzt? Welche Erfahrungen sammle ich? Wo sagt ihr, da musst du aufpassen?
Die nächsten Schritte sind natürlich, ich möchte ja nicht nur einen HVM-Host, weil im besten Fall möchte ich einen Cluster betreiben, je nachdem, wie verfügbar ich sein möchte in meiner Infrastruktur. Dann habe ich ein initiales Setup von meiner VM Essentials Umgebung. So, das führe ich durch. Diese virtuelle Maschine, die ich da installiert habe, die kann ich über ein Webinterface erreichen, mache mein Setup, vergib meinen Namen, gehe hin und mache erstelle meine User und dann kann ich, nachdem ich eine Cloud gebildet habe, kann ich ein Cluster machen. Dann bringe ich logisch die drei oder zwei HVM-Hosts, die ich installiert habe, zusammen. So. Und
Wichtiges Detail gerade übrigens, Marcel. Dann bringe ich die mindestens drei HVM-Hosts. Wir sprechen von einem aktuellen Status quo. Ich brauche für ein Cluster-Setup mit HPE VME zurzeit drei Hosts. Mindestens.
Ihr seid mit Riesenschritten bei HPE unterwegs, um ein Produkt zu entwickeln. Wir haben gerade gehört, na, da ändert sich da ein bisschen was und da ein bisschen was und so weiter. Die Frage, die ich mir immer stelle, soll ich jetzt schon auf den Zug aufspringen? Oder wenn ihr so rasant Entwicklungsschritte habt, soll ich vielleicht noch ein bisschen warten?
Wenn ich jetzt die Anforderung habe und jetzt auch vielleicht in Zugzwang bin, weil ich andere Produkte verlängern müsste, die vielleicht etwas kostenintensiver sind, dann kann man das jetzt ruhigen Gewissens tun.
Der Punkt. Deine Erfahrung, Oliver, jetzt los?
Ja, wir müssen natürlich realistisch sein. Wir sprechen ja nicht nur von Funktionalität. Ein großes Thema ist Support. Und es gibt auf dieser Welt sehr, sehr, sehr viele Anwendungen. Ein schönes Beispiel sind vielleicht Anwendungen im Bereich des Healthcare. Ich schreibe mal den Begriff Krankenhausinformationssystem darüber. Also im Prinzip das ERP-System eines Krankenhausbetriebes. Diese Hersteller qualifizieren und zertifizieren ihre Anwendungen mit den darunterliegenden Betriebssystemen auf Hypervisern. Und die brauchen natürlich auch Zeit, um zum Beispiel ein KISS-System zu qualifizieren für einen Hypervisor von Hewlett-Packard Enterprise, VME. Hier sind wir mit Sicherheit noch nicht da angekommen, wo wir hinwollen, dass wir für sämtliche gängigen Anwendungen im Markt Unterstützung und Support für HPE VME haben. Wobei da gerade viel passiert, Marcel, ne? Muss man sagen. Also die ganz Großen sind bereits dabei, HPE VME zu qualifizieren, sodass ich in der Realität sehr wahrscheinlich einen Hybridbetrieb habe. Das heißt, bestimmte Anwendungen werden auf bestimmten Hypervisern vorgehalten, die zurzeit vom Hersteller unterstützt werden. Andere Workloads, wo ich diese Abhängigkeiten nicht habe, könnten auch schon mit HPE VME betrieben werden. Und das Schöne ist, dass es HPE VME erlaubt, weil es eben aus dieser Morpheus Data Produktschiene kommt, dass wir alternative Hypervisor wie zum Beispiel VMware vollständig mit in das HPE VME Management mit integrieren. Das heißt, ich habe eine zentrale Administrationsoberfläche für HPE VME, für VMware und kann so einen wunderschönen, sauberen Parallelbetrieb gewährleisten.
Das war fast ein Schlusswort, oder?
Das hat er sehr schön gesagt. Das hat er sehr schön gesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
IT auf die Ohren Tech, so ist es richtig. Wir freuen uns auf das Feedback auf allen bekannten Kanälen. Marcel, Oliver, herzlichen Dank. In der nächsten Folge reden wir über Storage. Eventuell auch mit einem Überraschungsgast. Oliver, du hast gesagt, fast schon hat er zugesagt.
Ja, also die nächste Folge, ganz klar der Fokus auf Storage im Kontext VME. Es ist jetzt ein HPE VME Podcast und wir haben das Thema Storage in diversen anderen Podcasts jetzt auch genug beackert. Hier geht es also um Filesysteme, um Storage-Integration in VME, um Tipps und Tricks, Best Practices. Und ich habe einen Wunschkandidaten mit einem niederbayerischen Akzent, den wir dann als Überraschungsgast vielleicht erleben. Mal schauen, ob wir ihn dazu kriegen. IT.
IT auf die Ohren.